Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller und vor allem einer großen Theoretikerin und gefürchteten Rhetorikerin, die sich zumindest in einer Verfilmung so anhört.
Es wird behauptet, der gegenseitige Kampf liege in der Natur des Menschen. Wer nicht rüste, laufe Gefahr, die Beute des Nachbarn zu werden. Wir sind anderer Meinung. Die Völker können und sollen in Frieden zusammenleben. Die Regierenden glauben, sie hätten das Recht, in einer so lebenswichtigen Frage über das gesamte Volk hinweg zu entscheiden. Ich frage Sie nun, dürfen wir uns einen Krieg, den wir nicht gewollt haben, ungestraft gefallen lassen? Nein! Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffe gegen unsere französischen oder anderen Brüder zu erheben, dann rufen wir, das tun wir nicht!
Rosa Luxemburg agitiert gegen Deutschlands Eintritt in den Ersten Weltkrieg. Ein Auszug war das aus von Trotas Film von 86. Vor genau 100 Jahren, am 15. Januar 1919, wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin von Freikorpssoldaten ermordet. Ich war, ich bin, ich werde sein. Das ist die letzte schriftliche, ewige Zeile, die uns Rosa Luxemburg vor ihrer Ermordung hinterlassen hat. Und während heute eine groß angekündigte Demonstration in ihrem Gedenken durch die Hauptstadt zieht, tun sich weiterhin doch viele schwer im Umgang mit dem revolutionären Erbe der Roten Rosa. Warum ist das so? Dieser zweifellos beeindruckenden, streitbaren Figur wollen wir uns jetzt also nähern, und helfen kann uns da sicherlich Ernst Pieper. Ernst Pieper ist Historiker und Autor einer so druckfrischen wie umfänglichen Luxemburg-Biografie. Herzlich willkommen, Herr Pieper. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Herr Pieper, ich habe es gerade schon gesagt, den einen gilt Rosa Luxemburg als großes Vorbild, als Ikone der sozialistischen Idee. Den anderen gilt sie als gefährliche Demagogin. Und am meisten spalten sich die Geister in der Frage, war Luxemburg denn nun Demokratin? Ja oder nein? Kann man diese Frage eindeutig beantworten?
Das ist schwierig. Zunächst vielleicht noch mal ein bisschen zurück auf das, was Sie gesagt haben. Rosa Luxemburg war auch schon zu Lebzeiten eine Projektionsfläche, in die auch viel hineininterpretiert worden ist. Und naturgemäß ist es so, dass, sagen wir mal, ein Fabrikbesitzer eine andere Vorstellung von ihr hatte als die Leute, die in seiner Fabrik gearbeitet haben. Und sozusagen das Panorama der Projektionen hat sich nach ihrem Tod noch sehr stark erweitert. Das ist ja häufig so bei berühmten Persönlichkeiten. Und es gab eben die verschiedensten politischen Kräfte, die versucht haben, sie für ihre Ziele in Dienst zu nehmen oder sie als Negativfigur sehen wollten. Und die Frage, ob sie eine Demokratin war, ist in der Tat nicht leicht zu beantworten. Da scheiden sich bis heute die Geister, also auch unter Historikern, die der Sozialdemokratischen Partei nahestehen, aus der sie ja entstammte, kommen da zu unterschiedlichen Einschätzungen. Es gibt zum Beispiel ein Essay von Bernd Faulenbach, nicht, der sagt, ja, sie hatte einen eindrucksvollen Lebensweg und sie ist auch für Meinungsfreiheit in einem bestimmten Sinne eingetreten, aber ein wirkliches Vorbild für eine parlamentarische Demokratie kann sie eigentlich doch nicht sein. Und es gibt andere, die das anders einschätzen. Dazu ist zu sagen, ihre Schriften geben da keine ganz eindeutige Antwort. Da gibt es verschiedene Begriffe, die durchaus interpretationsfähig sind. Etwa der Begriff der sozialistischen Demokratie im Unterschied zur bürgerlichen Demokratie. Und sie ist nun ja auch, wie Sie gerade schon ganz richtig gesagt haben, am 15. Januar 1919 jäh aus ihrem Leben herausgerissen worden. 4 Tage, bevor sie zum ersten Mal hätte wählen dürfen als Frau. Nicht? Am 19. Januar waren ja die Wahlen zur verfassungsgebende Nationalversammlung. Sie hat zwar 20 Jahre lang oder noch länger sich für die Sache des Sozialismus mit großem Engagement eingesetzt, aber sozusagen gerade an dem Moment, wo sie eine praktische Politikerin hätte werden können, wurde sie aus ihrem Leben herausgerissen. Insofern ist ihr Werk natürlich auch unabgeschlossen. Und wir wissen nicht, wie sie sich in der Weimarer Republik positioniert hätte.
Vielleicht kann uns in dieser Frage, ob Luxemburg denn nun Demokratin war, ja oder nein, auch eines ihrer berühmtesten Zitate helfen. Freiheit ist immer nur Freiheit des Andersdenkenden, schrieb sie mit Blick auf die russische Revolution, beziehungsweise genauer gesagt schrieb sie in großem Entsetzen über den einsetzenden Terror im Anschluss an die siegreiche russische Revolution von 1917. Welche Idee von Freiheit hatte sie also, Rosa Luxemburg?
Das ist vollkommen richtig. Und sie hat ja auch noch im Dezember das Programm des Spartakusbundes verfasst, wo eben drin steht, die Revolution verabscheut den Menschenmord. Also an diesem Punkt war sie ganz besonders stark im Widerspruch zu Lenin, der nun ja, muss man auch dazu sagen, unter dem Eindruck eines Attentats, das auf ihn verübt worden war und das ihn ja fast das Leben gekostet hat, eben dieses Dekret über den Roten Terror veranlasst hat. Hier waren sie gar nicht einer Meinung und es ist zweifellos so, dass sie für Meinungsfreiheit eingetreten ist, weil sie auch der Überzeugung war, dass nur das ungehinderte Diskutieren der Ideen zu einer wirklich überzeugenden Revolution führen kann, dass eben zur Selbstermächtigung des Proletariats eben dieser Diskussionsprozess dazugehört, dass die Leute auch die Chance haben müssen, Fehler zu machen. Sie sagt, diese Fehler sind unendlich viel wertvoller als irgendein Kaderpartei, die sozusagen die Richtlinien vorgibt. Aber es gibt doch auch Hinweise darauf, dass in der Übergangszeit, in der eben die bürgerliche Demokratie durch eine Diktatur des Proletariats oder sozialistische Demokratie ersetzt werden soll, dass in dieser Übergangszeit diese Freiheit nicht für jeden gelten kann, weil sie ja auch gesagt hat, die bürgerliche Klasse wird ihre Macht nicht freiwillig aus der Hand geben. Und wenn hier eine grundsätzliche Veränderung herbeigeführt werden soll, wird das nicht ohne Zwang abgehen können. Aber wie das alles dann in der politischen Praxis funktioniert hätte, ob es überhaupt funktioniert hätte können, das wissen wir eben nicht. Aber ich würde mal sagen, auch in der Übergangsperiode ist dieser Satz mindestens so zu verstehen, dass er einen sozialistischen Binnenpluralismus, also sozusagen das Suchen um den richtigen Weg, auch die Selbstkorrektur angesichts neuer Entwicklungen und neuer Erkenntnisse, das alles ist damit auf jeden Fall eingeschlossen. Und diese Idee von der Freiheit, auch der politischen Gegner finden sich ja auch schon in ihren Schriften zur Revolution von 1905, teilweise sogar noch radikaler, also sozusagen im voltairischen Sinne, nicht? Dass man sagt, natürlich dürft ihr euren Widerspruch artikulieren, aber wir werden schon auch sozusagen mit den uns gegebenen Machtmitteln, wenn wir der Überzeugung sind, dass wir die Mehrheit des Volkes auf unserer Seite haben, das, was wir für richtig haben, durchzusetzen, bemüht sein. Also wenn ich zum Beispiel einen Fabrikanten enteigne, ist das ja auch eine Zwangsmaßnahme, die aber nicht ihn an Leib und Leben trifft. Deswegen kann ich immer noch ihm Meinungsfreiheit zugestehen. Also das Entscheidende ist natürlich ohnehin, wie in der politischen Praxis diese Gedanken sich niedergeschlagen hätten. Und da kann man ganz schnell dann auch zur Diskussion über die ganzen Rätemodelle kommen. Genau, hätte das überhaupt jemals funktionieren können und so weiter.
Genau, das ist jetzt ein wichtiges Stichwort. Denn nicht nur für die Herbeiführung der Revolution, einer Revolution, schien ja Rosa Luxemburg die Meinungsfreiheit wichtig, sondern ihr stand ja eine sozialistische Räterepublik vor Augen. Und das ist ja durchaus ein basisdemokratisches Modell, in dem die mindestens sozialistisch gesinnten Menschen aktiv ihre Ideen hätten einbringen sollen, sodass sich dann sozusagen die überzeugendsten Ideen zur Gestaltung des Gemeinwesens tatsächlich durchsetzen sollten. Ist das richtig so?
Ja, da kann man auch wieder sehr viel dazu sagen. Die Räte, die sich konstituiert haben nach der Novemberrevolution, hießen ja meistens Arbeiter- und Soldatenräte oder in Bayern insbesondere gab es zum Teil auch noch Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte. Nun kann man dazu gleich anmerken, dass diese drei Gruppen natürlich nicht die gesamte Bevölkerung erfassen. Da gibt es andere, die dann wieder einwenden, ja, man hätte natürlich auch die anderen Gruppen in Räten organisieren können. Eines ist unverkennbar, dass davon abgesehen, dass es kein historisches Beispiel gibt, wo das wirklich auf die Dauer funktioniert hat. In der Sowjetunion ist das immer eine verankerte, auch in der Verfassung verankerte Ideologie gewesen. Sowjets heißt ja Räte auf Deutsch. Aber de facto ist auch dort natürlich ein parlamentarisches System, allerdings ein diktatorisches parlamentarisches System dann etabliert worden. Und man hat auch in der sowjetischen Verfassung ja dann, das ist doch ein typisch für die Räteherrschaft, eben die Gewaltenteilung aufgehoben. Legislative und Judikative wurden der Exekutive unterworfen.
Naja, aber jetzt muss man ja dazu sagen, dass diese Art von autoritärer, zentralistischer Kaderpartei, wie sie sich dann tatsächlich unter Lenin in der Russischen Revolution durchgesetzt hat, ja genau das Gegenteil von dem war, was Rosa Luxemburg vor Augen stand.
Schon richtig, ja, ja. Wobei also eine besonders ausgefeilte Rätetheorie finden wir nicht in ihren Schriften, ne? Sie hat sich mehr über den revolutionären Prozess Gedanken gemacht. Also in ihrer Revolutionstheorie spielt die Frage, wie das dann alles zu organisieren sein würde, jetzt nicht die große Rolle.
Unumstritten ist aber, dass Rosa Luxemburg tatsächlich von der Notwendigkeit einer Revolution überzeugt war. Die Revolution ist großartig, alles andere ist Quark, hat sie mal geschrieben.
1906, ja, genau. Also gesagt in Köln einer Rede. Ja, das war für sie das entscheidende Erlebnis, die Revolution von 1905/6. Da ist sie ja auch dann wieder in ihr Geburtsland gefahren, nicht? Also in den zaristischen Teil Polens, um an dieser Revolution mitzuwirken. Und das ist im Grunde genommen auch der entscheidende Punkt, wo Rosa Luxemburg beginnt, sich von der Sozialdemokratie doch wegzuentwickeln. Sie war ja vorher neben Kautsky also die wichtigste Theoretikerin eigentlich der SPD. Hier haben nun sozusagen die Massen das Gesetz des Handelns ergriffen und sie hat gesagt, ja, wir diskutieren hier immer nur über den Massenstreit und Kautsky sagt, wir sind zwar eine revolutionäre, aber keine Revolution machende Partei und so weiter, nicht? Und sie sagt, wir müssen jetzt doch mal hier Theorie und Praxis zusammenbringen. Dann folgte ja auch die erste Massenstreikdebatte.
Theorie und Praxis zusammenbringen, aber gleichzeitig wollte sie eben gerade keine putschartige Revolution im Sinne eines großen Ereignisses, sondern sie schrieb, also sie wollte auch nicht, das haben Sie gerade gesagt, sie wollte auch keine sozialistische Reform, sondern sie wollte eine sogenannte permanente Revolution. Und das ist eine sehr interessante Begrifflichkeit, die zum allerersten Mal bei Marx auftaucht. Inwiefern sollte also die Revolution in Luxemburgs Augen auf Dauer gestellt sein?
Wenn ich da nochmal einen kleinen Schritt zu dem, was Sie im ersten Teil Ihrer Frage gesagt haben, zurückgehen darf. Bei den Debatten 1905 und 1906 war es ja eben schon so, dass auch der reformistische Flügel in der SPD, der immer stärker wurde, je größer die Partei wurde und der auch vor allem von den Gewerkschaftsführern sehr stark geprägt war, nicht? Die haben gesagt, ja, natürlich Massenstreik, theoretisch als Kampfmittel, wenn es gar nicht mehr anders geht, aber de facto wollten sie ihn nicht. Da hatte sie zu Recht den Verdacht, die reden zwar davon, aber sozusagen nur sonntags, während am Werktag machen sie eben eine ganz andere Politik und das wollte sie wieder zusammenbringen und an der Stelle gab es dann auch die Konflikte, die am Ende dann zur Spaltung der Partei geführt haben. Ich glaube, diese Begrifflichkeit der permanenten Revolution, das bezieht sich auf den Revolutionsprozess selbst, dass eben auch das Handeln des Proletariats in der Revolution, in der revolutionären Situation sozusagen ein permanenter Lernprozess ist, dass man eben nur in der politischen Praxis zu den Erkenntnissen kommen kann, wie eine solche revolutionäre Taktik wirklich zu gestalten ist, um eben am Ende die Macht im Staate übernehmen zu können. Man muss ja auch sehen, auch Marx hat ja seine Schriften im Laufe seines Lebens immer wieder weiterentwickelt und der entscheidende Erinnerungsort war ja die Pariser Kommune, nicht, die ja mit extrem großer Brutalität niedergeschlagen worden ist. Da gab es Zehntausende von Toten, nicht? Und dort hat er ja dann auch diesen Begriff der Diktatur des Proletariats entwickelt, weil er gesagt hat, ja, diese Leute werden nicht einfach weichen, sondern die werden mit großer Brutalität versuchen, ihre Machtpositionen zu verteidigen. Und das hat natürlich das ganze Bild auch nochmal beeinflusst. Aber dieser Begriff der permanenten Revolution, den ja auch Stalin dann wieder aufgreift in seiner Kritik an Rosa Luxemburg, hängt eben mit ihrem prinzipiellen Widerspruch zu diesem Modell der Kaderpartei zusammen, nicht? Die also sozusagen beschließt, irgendwie, wie die ganze Sache zu funktionieren hat und dann anschließend an die Arbeitermassen sozusagen die Befehle ausgibt. Na, das war das genaue Gegenteil dessen, was sie wollte. Und insofern hat sie auch dann diesen Begriff aufgegriffen oder diesen Gedanken, nicht? Also sie hat sich ja sehr gründlich mit den Schriften von Marx beschäftigt, bis sie sich dann auseinandergelebt haben, nicht? Galten ja Kautsky und Luxemburg als die siamesischen Zwillinge, nicht? Die sozusagen der SPD immer erklärt haben, was eigentlich wirklich Karl Marx geschrieben hat. Nachdem ja auch Engels, der lange Zeit ja der eigentliche Vertreter des Marxismus war, dann 1895 auch verstorben ist, nicht? 12 Jahre nach Marx.
Deutschlandfunk Kultur. Zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg ist heute der Historiker Ernst Pieper zu Gast im Philosophiemagazin Sein und Streit, um mit uns über das geistige Erbe dieser großen Theoretikerin nachzudenken. Herr Pieper, jetzt haben wir schon gesehen, dass Rosa Luxemburg keine Revolution von oben und auch keine sozialistische Reform durch Parteifunktionäre wollte, sondern sie wollte eine Revolution von unten. Und für deren Verwirklichung hat sie zeitlebens all ihre intellektuellen, physischen und moralischen Kräfte eingesetzt. Und gerade im damaligen Deutschland, also am Beginn des 20. Jahrhunderts, hat sie diese Revolution durchaus für möglich gehalten und dabei der Arbeiterschaft eine ungeheure politische Bedeutung und auch Kraft zugeschrieben. Warum?
Also zunächst mal muss man ja auch sehen, dass sie in Deutschland gewirkt hat, obwohl sie ja gebürtig aus Polen kam. Und ich glaube, dass sie sich nach dem Abschluss ihres Studiums in Zürich dafür entschieden hat, in Deutschland zu wirken. Das hing natürlich auch mit ihrem kulturellen Hintergrund zusammen. Die Familie Luxemburg kommt ja auch ursprünglich mal aus Deutschland, aber auch viele andere, die aus Osteuropa gekommen sind und teilweise auch ins politische Exil gegangen sind, haben sich in Deutschland niedergelassen. Das war das größte und am stärksten entwickelte industrialisierte Land in Europa. Und die marxische Theorie hat ja auch das zur Voraussetzung für eine erfolgreiche Revolution gemacht. Also sozusagen auch nach dem marxistischen Modell wäre ja eigentlich Russland am wenigsten dazu geeignet gewesen, eine erfolgreiche Revolution zustande zu bringen. Und
genau, Klammer auf, weil das damalige Russland noch vor allem agrarisch war, während Deutschland damals eben eine starke Arbeiterschaft hatte.
Also in Russland gab es ja weniger als 5% der Werktätigen waren also als Industriearbeiter anzusehen. Das war in Deutschland ganz anders. Das hatte also nach der Reichsgründung 1871 eine enorme Industrialisierung durchgemacht, war sogar im Begriff, Großbritannien zu überflügeln in der wirtschaftlichen Entwicklung. Die SPD, um das vielleicht auch mal zu erwähnen, im Hinblick auf die gegenwärtigen Verhältnisse, war damals die bei weitem erfolgreichste sozialistische Partei der Welt. Sie war auch in Deutschland die bei weitem größte Partei nach Stimmen, nach Mandaten, nach Mitgliedern sowieso. Die anderen Parteien waren ja keine wirklichen Mitgliederparteien. Sie war sozusagen das Role Model für die sozialistischen Parteien in der Internationale, in der europäischen Arbeiterbewegung. Und dort hat sie sehr verständlicherweise ihren Wirkungsort gesehen und versucht, dieser Partei immer wieder klarzumachen, es reicht nicht, dass ihr bei jeder Wahl mehr Stimmen kriegt und immer noch mehr Gemeindevertreter stellt und so weiter, sondern irgendwann, liebe Leute, müsst ihr auch mit eurer Programmatik mal ernst machen. Und sie hat im Grunde genommen sozusagen opponiert gegen diese Zweiteilung, die im Erfurter Programm ja schon angelegt war 1891, wo man gesagt hat, hier ist die schöne Theorie mit Marxismus und allem drum und dran und hier ist im zweiten Teil ist das, was wir in der politischen Praxis tun.
Nämlich abwarten.
Ja, und dagegen hat sie ja von Anfang an opponiert, nicht? Sozialreform oder Revolution. Das ist ja schon ein großer Unterschied, ob man sagt, ja, theoretisch kann das mal irgendwann passieren und dann haben wir immer noch sozusagen so noch so ein Gewehr im Schrank mit dem Massenstreik. Aber eigentlich rechnen wir nicht damit, dass das mal irgendwann passieren wird. Oder ob man sagt, wir gehen davon aus, dass sozusagen nach den Entwicklungsgesetzen des Kapitalismus die revolutionäre Situation kommen wird und dann müssen wir auch die Massen sozusagen auch schon qualifizieren und auf diesen Moment hin und uns nicht darin erschöpfen, immer, dass die Reichstagsfraktion immer größer wird. Und an diesem Widerspruch hat sie sich immer wieder gerieben und das hat eben sehr an Dynamik gewonnen durch die Revolution von 1905, deren Wirkung kaum zu überschätzen ist. Das war sozusagen der lebendige Beweis, es ist möglich, auch gerade in einem so rückständigen, autoritären und brutalen Regime wie dem Zarenregime, es ist möglich, dass die Massen sich erheben und plötzlich kommt da was in Bewegung. Und dann müssen wir doch auch in der Lage sein, diese Menschen zu unterstützen, ihnen Orientierung zu geben und ihnen dabei zu helfen, sozusagen diese Herausforderung auch positiv zu bestehen. Das waren die Gedanken, die sie immer erfüllt haben.
Luxemburg setzte also auf die sukzessive Aufklärung, auf die Bildung der Massen. Sie war der Überzeugung, dass die Arbeiterschaft ihr eigenes Interesse an der Revolution erkennen und sie deshalb dann zum gegebenen, zum günstigen Zeitpunkt spontan auch herbeiführen würden. Und sie setzte darauf, dass die Arbeiterklasse das Recht habe, Zitat, das finde ich interessant, eigene Fehler zu machen und selbst historische Dialektik lernen zu dürfen. Und sind wir daher, Pieper, nicht an einem sehr gegenwärtigen Punkt angelangt, denn das Verhältnis von linken Parteien zur sogenannten Masse ist ja heute gelinde gesagt zum Problem geworden. Also ganz anders als rechtspopulistische Parteien scheinen die traditionell Linken die Verbindung zu der ehemaligen Klientel irgendwie verloren zu haben. Denken wir an die Gelbwesten heute in Frankreich. Kann Luxemburgs ganz unpaternalistische Verhältnisbestimmung zwischen der Partei auf der einen Seite und den Massen auf der anderen Seite da heute vielleicht interessant sein?
Es gibt natürlich nicht nur einen Rechtspopulismus, es gibt auch einen Linkspopulismus und ich habe mich jetzt mit den Verhältnissen in Frankreich nicht intensiver auseinandergesetzt, aber es ist ja interessant, dass die Kommentatoren sich überhaupt nicht einig sind, ob da eigentlich mehr Le Pen drinsteckt oder mehr Mélenchon drinsteckt oder vielleicht sogar auch beides. Und in Italien haben wir sogar die paradoxe Situation, dass sozusagen die Populisten vom einen Ende Ende des politischen Spektrums und die vom anderen des politischen Spektrums miteinander in einer Koalitionsregierung sitzen. Wir haben natürlich, wir müssen auch bedenken, wir leben jetzt nicht mehr im Jahr 1890, sondern im Jahr 2019 sozusagen das Proletariat. In diesem Sinne, das gibt es natürlich auch nicht mehr. Unsere Gesellschaft hat sich sehr stark gewandelt. Der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit hat ja auch nie sozusagen so in theoretischer Reinkultur existiert. Selbst auf dem Höhepunkt der kapitalistischen Entwicklung war nicht mehr als 60% der Berufstätigen der Arbeiterschaft zuzurechnen. Und inzwischen hat sich das noch ja sehr viel weiter ausdifferenziert. Und es gibt ja viele, die gar nicht mehr von einer Klassengesellschaft sprechen wollen, sondern von sozialen Milieus, die sich ja sehr verschieben. Und es gibt sozusagen auch reaktionäre und fortschrittliche Arbeitermilieus. Und das ist auch in den anderen sozialen Schichten. So, das ist alles sehr viel komplizierter geworden. Das heißt ja nicht, dass gerade Ihr Gedanke der Selbstverwirklichung auch durch den politischen Prozess, den halte ich für aktueller denn je. Und ich habe ja auch versucht, am Ende meines Buches hier eine Verbindung zu Hannah Arendts Freiheitsbegriff herzustellen. Oder unser Altbundespräsident Joachim Gauck sprach von der Selbstermächtigung. Wir haben ja auch nun im Zeitalter der Ideologien im vergangenen Jahrhundert das viel zu viele politische Bewegungen gehabt, die immer gesagt, ja, der Weg, der vor uns liegt, ist schwierig und entbehrungsreich und unerfreulich, aber das Endziel, das ist ganz toll. Und da sind die Leute inzwischen verständlicherweise sehr skeptisch. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Gedanke, dass man sozusagen sich engagiert, dass man sich einbringt, dass man aktiv wird. Auch es gibt ja nun genug Dinge auf der Welt, die zu verbessern wären. Und auch in diesem Prozess sozusagen, dass dieser Prozess ein permanenter Lernprozess sein soll, den finde ich, wie gesagt, aktueller als je zuvor. Und insofern ist es auch nach wie vor sehr lohnend, sich mit Rosa Luxemburg auseinanderzusetzen, mit ihrem Werk, aber auch mit ihrem Lebensweg.
Da wollen wir später noch drauf zu sprechen kommen, unbedingt. Sie haben es schon gesagt, wir sind heute in einer völlig anderen historischen Situation. Der Glaube an die Arbeiterklasse als dem revolutionären Subjekt hat sich weitestgehend zerschlagen. Der Realsozialismus hat sowieso nur Trümmer hinterlassen. Aber auch der scheinbar alternativlose Kapitalismus scheint heute vielen angesichts der großen Klimaarmuts- und Migrationsproblematiken eher als Sackgasse denn als Ausweg. Und vor diesem Hintergrund scheint eine weitere Grundsäule von Luxemburgs Denken aktueller denn je, und zwar ihr ungebrochener Internationalismus. Sie war der festen Überzeugung, dass sich eine gesellschaftliche Veränderung im großen Stil nicht mit Nationalismus verträgt und engagierte sich also immer im Sinne der Internationale. Brauchen die progressiven Kräfte in Europa heute, wo ja auch wieder nationalistische Tendenzen auf dem Vormarsch sind, vielleicht eine konkretere internationale Utopie, und könnte Luxemburg da vielleicht eine interessante Ideengeberin sein?
Absolut. Das ist ja auch ein zentraler Punkt im Werk von Rosa Luxemburg, dass sie immer opponiert hat gegen die Wiedererrichtung des polnischen Nationalstaats, weswegen sie ja in Polen bis heute eine Unperson ist, eine Landesverräterin. Nicht, weil sie was gegen die Polen gehabt hätte, sondern sie sagt, wir müssen dieses Zeitalter der Nationalstaaten überwinden, nicht? Sondern wir wollen ja eine proletarische Weltrevolution. Sozusagen, wenn der marxistisch gesprochen Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit gelöst ist, dann erledigen sich auch die anderen Dinge. Wir wollen nicht Nationalstaaten restituieren, wo dann wieder die Bourgeoisie an der Macht ist, sondern wir wollen die Arbeiterklasse sozusagen emanzipieren. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, aktueller denn je. Diese Diskussion gibt es ja auch bei den Europäern, nicht? Ist es das wichtigste Ziel, die Nationalstaaten zu überwinden? Oder haben sie vielleicht doch schon auch eine sinnvolle Funktion, aber es ist entscheidend, sozusagen auch oberhalb der Nationalstaaten eben Ebenen zu etablieren und bestimmte Dinge dorthin zu delegieren, so wie wir ja Gott sei Dank seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die UNO haben oder inzwischen die Europäische Union, die ja interessanterweise auch in den osteuropäischen Staaten, die im Moment wieder zu mehr autoritären Modellen tendieren, große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat, nicht? Also die Ungarn und die Polen sind ja in ihrer großen Mehrheit auch pro-Europäer. Das darf man nicht vergessen bei all den unerfreulichen Dingen, die sich da im Moment abspielen. Da bin ich völlig Ihrer Meinung, dass der internationalistische Ansatz sozusagen heute wichtiger ist als je zuvor. Gerade im Moment erleben wir ja, dass in allen möglichen Ländern sehr unappetitliche Figuren, nicht, von Duterte bis Bolsonaro an die Macht kommen. Aber das ist ja jetzt nicht das Ende der Geschichte. Insbesondere gibt es, davon bin ich genauso überzeugt wie Rosa Luxemburg, gibt es keine Alternative dazu, sich internationaler zu organisieren. Also der von Ihnen erwähnte Kapitalismus tut das sowieso. Dieser Globalisierungsprozess hat ja längst stattgefunden. Und wenn man dem etwas entgegensetzen will oder bestimmte negative Entwicklungen gegensteuern will, dann geht das natürlich nicht, wenn einzelne Nationalstaaten agieren. Der amerikanische Präsident mag das glauben, aber das ist ja nun nicht gerade ein Politiker, der mit Intelligenz geschlagen ist. Ich denke, das wird auch vorübergehen.
Wenn es um Rosa Luxemburg als Inspirationsquelle für die Gegenwart geht, dann müssen wir zum Schluss natürlich unbedingt auch noch auf ihre Person zu sprechen kommen. Denn neben ihrer theoretischen Scharfsinnigkeit und ihrer rhetorischen Brillanz war doch ihr ganzer Lebensweg relativ spektakulär. Denn sie war ja Berufsintellektuelle in einer Zeit, in der das für Frauen ausdrücklich gar nicht vorgesehen war. Und sie hat auch wirklich allen privaten und politischen Härten zum Trotz mit allem, was sie hatte, ist sie für ihre Überzeugungen eingetreten. Und die waren, und das ist doch vielleicht der entscheidende Punkt, der ihre Strahlkraft auch erklärt, getragen von einem ziemlich großen Humanismus, würden Sie nicht sagen?
Da stimme ich Ihnen absolut zu. Deswegen eignet sie sich, glaube ich, auch so als Feindbild eben für Vertreter der damals, also wie wir dann später gesagt haben, der alten Eliten. Sie hat sozusagen alles ausgemacht, was denen, nicht? Sie war außerordentlich, sie war sehr gebildet, sie war hochintelligent, sie war rhetorisch brillant. Dann kam sie noch aus dem Ausland, nicht? Und hat frecherweise hier politische Reden gehalten, da war sie auch noch Jüdin. Es kam sozusagen wirklich alles zusammen und dann war sie auch noch eine Frau. Sie war ja auch auf den SPD-Parteitagen die einzige Frau mit Doktortitel. Also sie war sozusagen in jeder Hinsicht eine sehr auffallende Erscheinung. Bis hin, ja da auch da, sie war ja mit 1,46 Meter auch sehr klein, nicht? Und hat ja auch bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt hat sie sich auf einen Stuhl gestellt, damit man sie überhaupt wahrgenommen hat. Und hat ja damals 1893 schon großen Eindruck gemacht in der Sozialistischen Internationale. Da war sie eine junge Studentin von 22 Jahren und da saßen die berühmtesten Arbeiterführer Europas und haben gesagt, hallo, wer redet hier denn? Und haben sich den Namen gemerkt. Und was man auch noch sich immer klar machen muss, wenn man Rosa Luxemburg mit heutigen Politikern vergleicht, sie war ja eine Frau und Frauen waren ja eigentlich von der Politik ausgeschlossen. Also auch sie hat sich ja, sobald sie in Berlin ankam, sie sofort in die Parteizentrale, hat sich der SPD zur Verfügung gestellt und konnte da als Frau da ja gar nicht mal Mitglied werden. Und sie hat ihr Leben lang für eine Partei gekämpft, die sie nicht mal wählen durfte, geschweige denn in dieser Partei irgendwelche Ämter oder Posten oder Mandate zu erlangen. Nicht? Und schon daran sieht man, ging es wirklich um die Sache. Und das hat sicherlich auch ein Teil ihrer Wirkung ausgemacht. Sie war also sozusagen, wenn wir noch ein weiteres Modewort hier einführen wollen aus der heutigen Zeit, sie war extrem authentisch in allem, was sie sagte und wollte.
Eigentlich also müsste man fast sagen, selbstlos.
Ja, genau. Ja. Also es ist nicht nur so, dass sozusagen bei ihr Theorie und Praxis wirklich zusammenfallen sollten, sondern sie hat sich eben wirklich für die Sache verkämpft und es ging nie um sie dabei. Sobald sie irgendwo bekannt wurde, dass sie irgendwo auftreten, sind die Massen zusammengeströmt, nicht? Also auch weit über die Anhängerschaft der SPD hinaus, nicht? Sie war also ihrer Alter ein ungeheurer Ruf voraus. Ich zitiere ja auch so ein Beispiel in Hamburg, nicht, wo dann auch so eine liberale Zeitung gesagt hat, also man hat das Gefühl, da ist eigentlich die gesamte Einwohnerschaft gekommen, nicht? Also nicht nur etwa die Arbeiter oder die SPD-Wähler. Es ging ja eben nicht darum, irgendwelche abstrakten Theorien zu verwirklichen, sondern für sie stand immer der Mensch oder die Kreatur, muss man eigentlich sagen, im Mittelpunkt. Sie hatte ja auch ein großes Interesse, sie hatte ursprünglich Botanik studiert, eigentlich an allem, was lebt auf der Welt, nicht? Pflanzen über kleine und große Tiere eben bis hin zur Menschheit, die sie eben wirklich befreien wollte von abhängig und Unterdrückungsverhältnissen. Also sie war ja auch schon als Gymnasiastin, nicht? Hat sie sich eben für die Bedrängten eingesetzt und hat sich wie einige andere damals auch in dieser allerersten Partei in Polen, der Partei Proletariat, engagiert. Weswegen man ihr ja dann auch, obwohl sie Klassenbeste war, damals an dem Gymnasium in Warschau, nicht die Goldmedaille, die ihr eigentlich zugestanden hätte, verweigert hat. Ihre Betragensnote war ausgezeichnet, aber man hat gesagt, dieses politische Engagement, das gefällt uns doch nicht so wirklich. Und deswegen hat sie die nicht bekommen. Das bleibt bis zu ihrem Tod eigentlich. Das ist ein großes Kontinuum, nicht? Dieses unbedingte Engagement für den Menschen, für das Humanum.
Herzlichen Dank, Ernst Pieper, für diese umsichtige Betrachtung von Rosa Luxemburgs Erbe. Und wenn Sie sich jetzt weiter in Rosa Luxemburgs Leben und Denken vertiefen wollen, dann sei Ihnen Ernst Piepers Biografie Rosa Luxemburg Ein Leben empfohlen, erschienen ist sie bei Blessing. Von Rosa Luxemburg kommen wir jetzt zu einer weiteren, so ungewöhnlich wie engagierten Intellektuellen, zu Silvia Federici. Silvia Federici ist eine italienische Feministin, die schon seit den 70er Jahren aktiv ist und sich international einen Namen gemacht hat, vor allem mit ihrem intellektuellen Einsatz für die Entlohnung von Haushalts- und Fürsorgetätigkeiten. Trotz ihrer inzwischen 76 Jahre ist sie so umtriebig wie eh und je und zuletzt hat sie eine große Lateinamerika-Reise angetreten. Sophia Boddenberg war für uns bei einem ihrer Auftritte in Santiago de Chile.
Wie ein Popstar wird Silvia Federici von tausenden Frauen auf dem letzten Stopp ihrer Lateinamerika-Reise in Santiago de Chile begrüßt. Die gebürtige Italienerin gehört zu den feministischen Legenden des letzten Jahrhunderts. Seit den 70ern hat sie sich als Autorin, Aktivistin und Professorin für politische Philosophie und Frauenstudien profiliert. Und auch jetzt noch, mit ihren 76 Jahren, wird sie nicht nur in Lateinamerika als Ikone der feministischen Bewegung gefeiert. Und sie bemüht sich in Südamerika nicht nur um Frauenrechte.
Der Feminismus wird nicht nur als eine Bewegung begriffen, die die Position der Frauen verbessern soll, sondern als eine Bewegung, die die gesamte Gesellschaft verändert und eine neue Gesellschaft schaffen will. Eine, die nicht kapitalistisch ist, die nicht auf der Ausbeutung der Arbeitskraft und der Natur gegründet ist und auch nicht auf Krieg.
Federici ist eine der wichtigsten Vertreterinnen der internationalen Kampagne Lohn für Hausarbeit, die bereits Anfang der 70er Jahre in den USA entstand.
Die Frauen sind in die globale Wirtschaft integriert worden und so konnte der Kapitalismus zu einer neuen Blüte kommen. Vor diesem Hintergrund fordern wir die Entlohnung der Hausarbeit, also der Arbeit, die die Frauen schon immer erledigt haben. Dabei geht es nicht darum, die Hausarbeit zu institutionalisieren und zu sagen, dass die Frauen zu Hause bleiben sollen. Es geht darum, Nein zu sagen zu unbezahlter Arbeit im Kapitalismus.
Mit Reproduktionsarbeit meint Federici nicht nur das Aufziehen der Kinder, sondern auch die Pflege der Alten und Hilfsbedürftigen und all die Haushalts- und Fürsorgetätigkeiten, die im erweiterten Familienumfeld anfallen. Tätigkeiten also, die das Arbeiten gegen Geld erst ermöglichen.
Die Reproduktionsarbeit ist die Grundlage aller anderen Arten von Arbeit. Und sie ist immer noch unbezahlt. Denn als Arbeit ist sie gar nicht sichtbar. Sie wird nicht als Arbeit wahrgenommen. Das hat viele Frauen verarmen lassen und von Männern abhängig gemacht.
In diesem Jahr hat Federici gleich drei Bücher veröffentlicht. Dreh- und Angelpunkt ist dabei eine feministische Kritik an Marx. Der habe nämlich übersehen, wie die unbezahlte Hausarbeit von Frauen zur Entwicklung des Kapitalismus beigetragen habe, argumentiert Federici. Da in den meisten Gesellschaften Frauen für die Reproduktionsarbeit zuständig waren und sind, sieht Federici heute in ihnen eine große gesellschaftliche Chance. Sie könnten den Wandel hin zu einer gemeinschaftlichen, postkapitalistischen Ökonomie vorantreiben. Denn
nur wenn wir die Bedingungen der Reproduktionsarbeit verändern, können wir auch andere soziale Beziehungen verändern. Die Arbeit außerhalb des Hauses, das Verhältnis zu Arbeitgebern, zum Staat, zum Geld und zu unseren Körpern.
Dass Federici in letzter Zeit viel in Lateinamerika unterwegs ist und auf Spanisch publiziert, kommt nicht von ungefähr. In Lateinamerika versuchen sich immer mehr ländliche und indigene Gemeinschaften im Widerstand gegen industrielle Landwirtschaft, Bergbau und Umweltzerstörung. Oft sind es dabei Frauen, die die traditionelle Landwirtschaft aufrechterhalten und das Wissen um kollektive Arbeits- und Besitzformen weitergeben. Entwicklungen, die Federici in einem ihrer jüngsten Bücher unter den Titel Der Wiederverzauberung der Welt stellt. Re-enchanting the World, Feminism and the Politics of the Commons, heißt es im englischen Original.
In dem Buch geht es um eine neue Organisation der Reproduktionsarbeit auf dem Land und in der Stadt. Ich lege einen starken Schwerpunkt auf Lateinamerika. Mexiko und Argentinien haben mich stark inspiriert. Die Frauen in den Gemeinschaftsküchen, die gemeinschaftliche Organisation des Reproduktionsprozesses.
Der Begriff Commons steht für die Wiederentdeckung und Neuerfindung von Formen solidarischer Ökonomie. Wasser, Land, Fischbestände und Wald, all diese Ressourcen und auch ideelle wie Sprache und Wissen könnten ebenso gut als Gemeingüter aufgefasst und gemeinschaftlich bewirtschaftet werden. Eine Mammutaufgabe, ja, da ist sich Silvia Federici sicher. Aber eine, die viel Hoffnung macht.
Auf der Suche nach der Wiederverzauberung der Welt. Sophia Boddenberg war das mit einem Porträt der italienischen Feministin Silvia Federici. Vielleicht stand auf Robert Habecks Zettel für die guten Vorsätze zum neuen Jahr ganz oben digitale Abstinenz. Jedenfalls hat sich der Grünen-Vorsitzende jetzt bei Twitter und Facebook abgemeldet. Und dafür gibt's neben einer großen öffentlichen Debatte auch mindestens zwei Gründe. Zum einen ist auch er betroffen vom Datenklau-Skandal und zum anderen ist er überzeugt, Twitter verroht den politischen Diskurs. Aber ist dieser Rückzug ins Private heute überhaupt noch möglich? Gibt es noch so etwas wie analoge Intimität? Dieser Frage geht jetzt Peter Trafny im Philosophischen Wochenkommentar nach.
Wir bewegen uns täglich in Twitter, Facebook und Instagram. Wir posten die Tochter beim Weihnachtskonzert, einen Link zu einem Interview auf YouTube, einen Kommentar zur Äußerung einer Politikerin. Ich tue das mit dem Smartphone ständig, in beinahe jeder Lebenslage. Ich halte es kaum aus, nicht zu wissen, was andere posten. Ich muss die Posts sehen, muss antworten, muss posten. Es scheint keinen Raum, keine Zeit mehr zu geben, ohne dass ich mich in sozialen Medien bewege. Und warum auch nicht? Facebook, Twitter und Instagram sind eine Dimension der Welt, in der wir leben. Nichts trennt diese Form der Öffentlichkeit von anderen Formen. Ob ich mich in einer Stadtbibliothek bewege oder im Internet in einer Stadtbibliothek, ist kaum noch zu unterscheiden. Wir leben in einem digitalen Global Village, wortwörtlich in einem Computer, wie der Medientheoretiker Marshall McLuhan sagte. Das Internet ist also mehr als das Mittel zu einem begrenzten Zweck. Es ist mindestens eine Dimension unserer Welt, die kollabieren würde, wenn es das Internet nur einen Moment lang aussetzte. Das gilt vor allem für Politiker. Heute werden die sozialen Medien immer mehr das, was in der antiken griechischen oder römischen Stadt die Agora oder das Forum war, der Markt der Waren und der Meinungen. Sie sind der Ort, an dem politisch gestritten wird. Daher gilt unbedingt: Wer sich politisch engagieren will, muss auf die eine oder andere Weise auf der Agora, das heißt in sozialen Medien, erscheinen. Natürlich, diese Abhängigkeit betrifft auch andere. Medien wie das Fernsehen, der Rundfunk, der Journalismus, der dazugehörige Literatur- und Kunstbetrieb sind ganz allgemein ein gigantischer Markt geworden. Wer in diesen Bereichen oft unterm Druck selbstausbeuterischer Strategien tätig ist, bekommt sehr schnell den Eindruck, dass ohne die sozialen Medien nichts mehr funktionieren würde. Bald fühlt man sich sozusagen nur noch lebendig, wenn man sein Bild oder seinen Namen veröffentlicht sieht. Die Teilnahme an der Öffentlichkeit wird synonym mit persönlichem Erfolg oder Misserfolg. Aber diese Abhängigkeit von den sozialen Medien, dass wir jederzeit unsere Aufmerksamkeit auf irgendein Display konzentrieren müssen, um dort alles von uns zu veröffentlichen, gilt, auch wenn das heute gern behauptet wird, für den Menschen als solchen nicht. Die Öffentlichkeit der sozialen Medien ist keineswegs total. Ich existiere nicht ausschließlich in ihnen. Das, was ich unmittelbar in meinem Selbstverhältnis erfahre, meine Ängste, meine Trauer, mein Begehren, meine geheimsten Wünsche. Kurz gesagt, die jemeinige Intimität entzieht sich nicht nur der Öffentlichkeit der sozialen Medien, sie ist und bleibt sogar deren Voraussetzung. Denn Öffentlichkeit, der Raum, in dem Informationen aller Art veröffentlicht werden, ist auf das, was noch nicht veröffentlicht ist und auch niemals veröffentlicht werden kann, angewiesen. Gäbe es nicht solches, was verborgen und entzogen bliebe, gäbe es gar keine Öffentlichkeit. Eine totale Öffentlichkeit, die jede Intimität, jede Privatheit vernichten würde, würde sich zuletzt selber vernichten. In einer Welt, in der meine Intimität, alle meine mich ausmachenden Emotionen und Gedanken veröffentlicht würde, herrschte wohl das schlimmste Terrorregime, das man sich vorstellen kann. Wir wären wie beim Verhör nur dauernd einer derartig grellen Durchleuchtung ausgesetzt, die man nicht mehr als Licht der Öffentlichkeit bezeichnen kann. Die Welt wäre zu einem total überwachten Lager geworden. Darum ist die Macht, die die sozialen Medien schon jetzt über uns haben, nicht nur Ausdruck unserer persönlichen Freiheit, sondern ebenso unserer Unfreiheit.
Wenn die Öffentlichkeit zu viel Intimität durchleuchtet, verkehrt sie sich in ein Schreckensregime, mahnt Peter Trawny im philosophischen Wochenkommentar. Und das war's in dieser Ausgabe von Sein und Streit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Simone Miller.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.